Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Im Studio ist Astrid Ravul. Schönen guten Abend. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben gerade das DFB-Pokalfinale gewonnen mit 1:0 gegen die Kickerinnen des SC Freiburg. Wir schalten gleich live ins Stadion, bemühen uns schon um einen Kontakt zu dem Kollegen Marc Eschweiler. Und auch wenn das Radteam Ineos heute eigentlich gar nicht gefunden werden wollte, aus Angst nämlich vor Protesten von Umweltschützern, waren wir doch heute bei der Teampräsentation dabei. Gleich dazu der Beitrag von Tom Mustroff. Und ein weiteres Thema hier natürlich die heutige Kass-Entscheidung. Caster Semenya verliert vor dem Internationalen Sportgerichtshof. Die außergewöhnliche Läuferin aus Südafrika muss künftig ihren natürlichen Testosteronspiegel manipulieren, um weiter Leistungssport betreiben zu können. Die Begründung des Kass-Urteils, Reaktionen darauf und auch ein Interview dazu mit Claudia Wiesemann. Sie ist die Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Göttingen, folgt hier gleich. Im Kölner Fußballstadion, da feiern die Wolfsburgerinnen noch ihren gerade erfolgten Pokalsieg über den SC Freiburg 1:0. Ich habe es gesagt und unser Reporter ist irgendwie mittendrin verschütt gegangen. Jedenfalls versuchen wir die Leitungen aufzubauen und können deswegen vorher nochmal an die gestrige Fußballnacht erinnern. Es sei ein Wunder gewesen. Pure Magie, ein Geschenk für die Menschheit. Die niederländischen Zeitungen überschlagen sich heute nach der nächsten herausragenden Fußballnacht, nämlich von Ajax Amsterdam. Durch das 1:0 im Halbfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur schrieb Ajax weiter an seinem Champions-League-Märchen und verzauberte auch europaweit wieder die Fußballromantiker. Jens-Peter Markert fasst zusammen.
Für die jungen Wilden aus Amsterdam lief es wie geschmiert, für die Spurs aus Tottenham lief dagegen so ziemlich alles schief. Schon vor dem Spiel, die Londoner Torjäger nicht auf dem Platz, Harry Kane verletzt und der Koreaner Son, der früher in Hamburg und Leverkusen tätig war, gesperrt. So übernahm Ajax vom Anfang an die Initiative, trickste nach einer Viertelstunde Tottenhams Defensive aus, Van de Beek schob unbedrängt zum 0:1 ein. Tottenham-Spielmacher Eriksen danach sauer, die Spurs hätten nur zugeschaut, das gehe gar nicht gegen ein Team, das so auf Ballbesitz aus sei wie Ajax.
First 20 minutes of the game, I think we're just ball watchers and against a team that likes possession, it's a no-go.
Nach dem Seitenwechsel die Spurs offensiv, Ajax jetzt nur noch jung, aber nicht mehr wild. Die Londoner liefen der verlorenen ersten halben Stunde hinterher, aber ohne Erfolg. Ohne Kane und Son fehlte dem Sturm der Spurs einfach der Biss, es blieb beim 0:1. Torschütze Van de Beek will das Projektfinale jetzt zu Hause vollenden.
Next week, yeah, we have to go to finish it home.
Im Rückspiel in Amsterdam kann immerhin Son wieder für Tottenham auflaufen und Kane dürfte bis zum Finale in Madrid wieder fit sein. Doch dieses Finale ist für die Londoner jetzt ganz weit weg. Für Ajax, das zuletzt vor 24 Jahren die Champions League gewann, aber ganz nah.
Und das zweite Halbfinale bestreiten dann heute Abend Barcelona und Liverpool. Dazu mehr ab 22.50 Uhr in unserer Sendung Sport aktuell. Jetzt aber aktuell Marc Eschweiler. Wir haben ihn wiedergefunden im Kölner Fußballstadion, wo gerade die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wieder mal das DFB-Pokalfinale gewonnen haben. Was für eine Partie haben Sie erlebt, Herr Eschweiler?
Eigentlich so eine wie in den letzten Jahren. Am Ende triumphiert der Favorit, der VfL Wolfsburg, zum 5. Mal in Folge. Aber wieder, und das war in den letzten Jahren auch immer so, hat der Underdog, der vermeintliche Außenseiter aus Freiburg, ein großartiges Spiel gemacht. Viele Tränen jetzt vergossen, die Spielerinnen, weil sie so enttäuscht waren. Sie haben alles in die Waagschale geworfen im ersten Finale der Vereinsgeschichte. Das hat sie wirklich beflügelt. Sie haben die neutralen Zuschauer hier schnell auf ihre Seite gebracht in der ersten Halbzeit, waren da mindestens besser, mindestens gleichwertig, ein Tick besser sogar für meine Begriffe, aber sie haben ihre Torchancen nicht genutzt und so setzte sich am Ende dann mal wieder die Routine und die individuelle Klasse des VfL Wolfsburg durch.
Ja, und der Bundesliga-Spitzenreiter macht binnen 5 Tagen damit das 3. Double in Folge perfekt. Was sagt das für Sie aus?
Ja, ganz perfekt ist es noch nicht. Sie müssen am Wochenende in Hoffenheim gewinnen. Dann wäre es perfekt in der Bundesliga. Aber ich denke, das werden Sie locker einfahren. Ja, das sagt natürlich viel über die Dominanz des VfL Wolfsburg aus, aber auch viel über die Probleme im deutschen Frauenfußball. Der VfL Wolfsburg hat viel Geld, nimmt auch viel Geld in die Hand und kauft, ich meine das gar nicht böse, aber kauft natürlich eine Mannschaft aus vielen Nationalspielerinnen zusammen. Der SC Freiburg ist genau der Gegenentwurf, gilt als Talentschmiede, bildet immer wieder Spielerinnen aus, kann diese aber nicht halten, weil die finanziellen Mittel dafür fehlen und muss immer wieder diese Talente abgeben und immer wieder neu aufbauen. Davon profitiert in den letzten Jahren der FC Bayern. Gleich 6 Spielerinnen hat Freiburg in den letzten Jahren am deutschen Vizemeister an den FC Bayern abgeben müssen. Trotzdem immer wieder schaffen es die Freiburgerinnen mit dieser Talentschmiede, die sie haben, mit ihrer großen Ausbildungskapazität, diese Talente heranzuziehen. Und das wünscht man sich ein Stück weit auch von einem Club wie dem VfL Wolfsburg, dass da auch vielleicht mal mehr junge deutsche Talente nachrücken, um auch die Nationalmannschaft wieder stärker zu machen. Nichtsdestotrotz ist der VfL Wolfsburg einfach eine Marke geworden im Frauenfußball. Und das hat sich die Mannschaft auch erarbeitet und aufgebaut in den letzten Jahren.
Vielen Dank für das Gespräch. Live aus dem Kölner Stadion war das Marc Eschweiler. Und letztes Wochenende haben wir noch darüber berichtet, dass der spanische Fußball-Supercup für mehrere Jahre und mehrere Millionen vor allem nach Saudi-Arabien verlegt und dort ausgetragen werden soll. Diese Art, neue Märkte, Fans, TV-Rechte zu erobern, ist nicht neu. Lange Zeit orientierten sich ja die Fußballvereine gen Westen. Aber was früher hoch willkommen war, dass ausländische Mannschaften in den USA gegeneinander spielten, das gilt nun als missliebige Konkurrenz. Der Fußballmarkt USA zeigt Anzeichen von wachsendem Selbstbewusstsein, will dem hungrigen Publikum selbst etwas bieten. Jürgen Kalver berichtet.
Sommer 1966, kurz nach der WM in England, die für Fußballanhänger in den USA null Bedeutung gehabt hatte.
In New York. An overflow crowd of soccer fans gathers as Santos of Brazil.
Der Brasilianer Pelé mit dem FC Santos und der Portugiese Eusebio mit Benfica Lissabon sind nach New York gekommen, um ihren Ruhm zu versilbern. Tausende strömen ins Stadion, sogar die Wochenschau berichtet. Es war nicht der erste gut honorierte Abstecher von prominenten Clubs in das Fußballentwicklungsland USA. Das hat längst Tradition, aber diese Trips waren noch nie so lukrativ wie heute. Prominente Teams erhalten Antrittsprämien von 30 Millionen Euro und sie können nebenbei ihre Auftritte für die Vermarktung der eigenen Marke nutzen. Also das tun, was Bayern München vor 4 Jahren mit der Eröffnung einer New Yorker Dépendance anvisierte. Jörg Wacker, Strategieexperte des Clubs, damals im hauseigenen Videokanal.
Wir haben uns den Markt angeschaut, 300 Millionen Menschen leben hier, 60 Millionen Fußballfans, davon 15 Millionen, die stark interessiert am FC Bayern sind, und das ist einfach ein riesiges Potenzial.
Was jeden Sommer an Fußball inszeniert wird, hat sportlich wenig Wert, auch wenn der Ausrichter des sogenannten International Cup gerne so tut, als serviere man ein Premium-Produkt. Charlie Stilitano gab im März das Programm für den kommenden Juli bekannt, mit 12 Teams, darunter natürlich auch Bayern München als einzigem deutschen Vertreter. Gelegenheit, um auf die Pauke zu hauen.
Wir bringen ständig etwas Neues. In diesem Jahr das Madrid-Derby, Real gegen Atletico. Zum ersten Mal in einem anderen Land als Spanien.
Es gibt auch Entwicklungen abseits vom Hype. Die USA, ein Schmelztiegel mit Einwanderergruppen aus allen Teilen der Welt, sind zweite Heimat für einige ausländische Teams geworden, die bei ihren Tingeltouren weit weniger Aufsehen erregen, darunter die Nationalmannschaft von Mexiko. Victor Matheson erinnert sich an ein Spiel besonders, denn er war der Schiedsrichter, als im Sommer 2007 in Lowell, einer Stadt in der Nähe von Boston, 2 Mannschaften aus Mittelamerika aufeinander trafen.
Das waren nicht Bayern München oder Manchester United, aber professionelle Teams aus der ersten Liga von Guatemala. Und so haben wir als Unparteiische dasselbe Honorar erhalten, das wir für ein Spiel zwischen FC Barcelona und Real Madrid bekommen hätten.
Im Hauptberuf ist Matheson Volkswirtschaftler und Professor an der Universität Holy Cross in Worcester. Sein Themenschwerpunkt Sport und Kommerz. Weshalb er die Nachricht, dass Stilitanos Firma vor ein paar Tagen eine Zivilklage gegen den amerikanischen Fußballverband eingereicht hatte, mit großem Interesse quittierte. Die Organisation, steuerbefreit, gemeinnützig, aber hochprofitabel, weigert sich, einer Begegnung zweier Vereinsmannschaften aus Ecuador ihren Segen zu geben. Die war ursprünglich für den kommenden Sonntag in Miami angesetzt. Es soll wohl ein Exempel statuiert werden.
US Soccer is enforcing a nationwide monopoly on who gets.
Der amerikanische Verband will sein Monopol schützen und gleichzeitig einen seiner Verbündeten, den Sportrechtevermarkter SUM, der davon profitiert, wenn die Konkurrenz aus dem Markt herausgehalten wird. Es ist die Frage, ob die Gerichte das akzeptieren.
Übrigens, beim publikumswirksamen Sommerfußball mit berühmten Vereinen gab es solche Meinungsverschiedenheiten noch nicht. Kein Wunder, der Verband macht dabei gutes Geld. Er kassiert eine Kommission von 5% aus dem Verkaufserlös der Eintrittskarten. Macht jedes Jahr, summa summarum, mehrere Millionen Dollar. Doch solche Argumente zählen nicht, wenn wie im letzten Jahr nach Attacken von Fans von River Plate gegen den Bus mit Spielern des Ortsrivalen Boca Juniors von Buenos Aires ein Match wie das um die Copa Libertadores nach Miami verlegt werden soll. Der amerikanische Verband winkte ab. Am selben Tag stand das Finalspiel von Major League Soccer in Atlanta auf dem Programm. So landete das argentinische Derby in Madrid. Der nächste Testfall wird der Vertrag von Stilitanos Firma mit der spanischen Liga sein, die zurzeit auch mit Saudi-Arabien liebäugelt. In Zukunft sollen nicht nur Freundschaftsspiele in den USA ausgetragen werden. Hinter dieser Internationalisierung lassen sich zwei treibende Kräfte ausmachen, sagt Professor Matheson. Die Nutzungsgebühren, die der weltweite digitale Vertrieb von Live-Fußball einspielt, und ein über Ländergrenzen hinwegreichendes Interesse von Fans an Vereinstrikots und anderen Fanartikeln. Zwei Wirtschaftsfaktoren, die dafür sorgen, dass der Austragungsort von Spielen allmählich in den Hintergrund rückt. Wie der besagte Rechtsstreit ausgeht, weiß der Volkswirtschaftler natürlich so wenig wie jene andere. Klar ist nur, dass ausländische Clubs und Organisationen weiter auf die amerikanischen Konsumenten setzen werden. Auch wenn ihnen dabei aus dem US-Soccer-Establishment anders als früher stärkerer Gegenwind entgegenbläst, als man noch dankbar war für Besuche von Vereinen aus dem Rest der Welt.
MLS, die Profiliga, sieht darin inzwischen eine starke Konkurrenz. Und deshalb gibt es mehr Streit.
Aus den USA berichtete Jürgen Kalver und von dort geht es jetzt weiter nach Sierra Leone. In dem westafrikanischen Land spielt Fußball nämlich eine wichtige Rolle im Leben vieler Menschen. Messi oder Ronaldo? Kaum ein Gespräch, das nicht irgendwann auf diese Frage kommt. Aber seit dem Ausbruch der Ebola-Epidemie 2014 lag die nationale Fußballliga am Boden. Erst jetzt konnte der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden. Benjamin Moskowitsch mit einer Geschichte über den schwierigen Neustart der Liga in Sierra Leone.
Die Ansagen des Sprechers donnern über die vollbesetzten Ränge des Freetown National Stadiums im Herzen der Hauptstadt Sierra Leones. Es ist die erste Saison seit Ebola, eines der ersten Spiele. Mehr als 4 Jahre lag die Premier League in dem westafrikanischen Land auf Eis. Jetzt endlich feiert die Fußballliga ihr Comeback. Ein Sinnbild für die Wiederauferstehung Sierra Leones nach dem verheerenden Ebola-Ausbruch 2014. 1:0 für den Underdog. Das Team der Sierra Leonischen Armee am unteren Ende der Tabelle trifft gegen den legendären FC Calon. Frenetischer Jubel auf der einen Seite, Zornesbrüllen bei den anderen. Nach einem 0:2 Rückstand kämpft sich der FC Calon in der zweiten Halbzeit mit viel Körpereinsatz wieder zurück. In der 86. Minute fällt endlich der Ausgleichstreffer. Die Fans des traditionsreichen Hauptstadtvereins liegen sich in den Armen. Endstand 2:2. Das Endergebnis nach dieser Aufholjagd fast ein Sieg für die Calon-Fans. Die Menge kocht an allen Seiten, springen jubelnde Fans über die Banden, rennen aufs Spielfeld und machen Selfies mit den Spielern.
Wir sind so glücklich. Der Neustart der Liga zeigt, dass wir hier in Sierra Leone wieder da sind, wo wir vor Ebola waren. Jetzt hoffen wir auf noch mehr.
Der Neustart der Liga, auch für Spieler wie Ibrahim Mansouri, eine Erlösung.
Meine erste Premier League, das ist einfach überragend. Das ist eine Riesenherausforderung, aber auch eine große Chance.
Noch ist die Liga hier sehr viel volksnaher als im europäischen Profifußball. Nach dem Spiel wimmelt es selbst in der Umkleidekabine von Fans.
Ich begrüße die Wiedereröffnung der Liga. Wenn die Jungs keinen Fußball spielen, können sie auch kein Geld verdienen. Und das heißt, dass sie ihre Familien nicht ernähren können.
Erklärt Aminu Kaim, der Trainer der Mannschaft.
Wir haben viele gute Spieler, die deshalb mit Fußball aufgehört haben. Einige haben auf dem Bau angeheuert, andere haben als Klempner gearbeitet.
Aminu Kayyim, selbst ehemals erfolgreicher Profifußballer, sieht die Lage realistisch.
Schauen Sie sich das an. Die Jungs haben seit 4 Jahren nicht mehr richtig gespielt. Das ist nicht ihr Niveau.
Aber das Niveau ist das geringste Problem im Fußball hier in Sierra Leone. Wer die Probleme der Liga verstehen will, muss ins Hauptquartier der SLFA, der Sierra Leone Football Association. Ein schlichter, etwas heruntergekommener Betonbau. Hinter dem Tor rostet auf dem Hof ein Autowrack vor sich hin. Hier tobt seit Jahren ein erbitterter Kampf um Macht, Posten und Geld. Ein Kampf um den Thron in dem Fußballverband. Ein Kampf, in dem alle Mittel recht scheinen. Korruption, Bestechung, Verleumdung, nichts bleibt unversucht. Ihren Ursprung haben die Konflikte in einer historischen Wahl. Im August 2013 wird Isha Johansson zur Präsidentin der SLFA gewählt. Mohamed Kallon, der bekannteste Spieler in der Geschichte des Landes, Besitzer des FC Kallon und 2 weitere Gegenkandidaten, waren zuvor aus formalen Gründen von der SLFA disqualifiziert worden. Im Verband hätten viele lieber ihn als neuen Präsidenten der Liga gesehen. In der FIFA hingegen ist man hoch erfreut über die Wahl der dynamischen und gut aussehenden Frau zur Präsidentin. Ein perfektes Feigenblatt für den fehlenden Fortschritt in einem Weltverband, der damals noch von Josef Blatter geleitet wird und in dem sonst überall nur Männer das Sagen haben. In der SLFA beginnt es zu brodeln. Aber noch bevor ihre Widersacher die neue Präsidentin vom Thron stoßen können, bricht Ebola über das Land herein und die Liga muss ausgesetzt werden. Während Johansson gegen die Epidemie kämpft, um die Welt reist und Gelder für Hilfsprojekte sammelt, werden zu Hause Intrigen geschmiedet. Und als die Krise im Herbst 2015 vorbei, Ebola endlich besiegt ist und die Liga wieder anfangen soll, da weigern sich auf einmal 10 der 14 Vereine in der Premier League zu spielen, solange Isha Johansson Präsidentin der SLFA ist. Ein Patt. 3 weitere Jahre wird nicht gespielt, weil die Konfliktparteien sich nicht einigen können. Erst als im März 2018 Julius Madabio zum Staatschef gewählt wird, kommt Bewegung in die Sache. Einige Monate nach seiner Wahl erklärt der neue Präsident:
Im ganzen Land bereichern sich Politiker, aber auch normale Bürger, schamlos, arrogant und ungestraft. Während meiner Wahlkampagne habe ich versprochen, unermüdlich gegen Korruption zu kämpfen. Direkt nach meiner Wahl habe ich dieses Versprechen eingelöst und unter anderem eine neue, junge und dynamische Führung der Antikorruptionsbehörde ernannt. Das hat der Kommission neue Energie gegeben und ihre Glaubwürdigkeit wiederhergestellt.
Im Herbst durchsuchen Beamte eben dieser Antikorruptionsbehörde die Räume der SLFA und verhaften Johansson. Sie wird zwar bald wieder freigelassen, aber es wird weiter gegen sie ermittelt. Es geht um Korruption, Amtsmissbrauch und den Diebstahl von Spendengeldern. Johansson bestreitet alle Vorwürfe. Aber nach sierra leonischem Recht muss sie dennoch, solange gegen sie ermittelt wird, von allen öffentlichen Ämtern zurücktreten. Nicht ausgeschlossen, dass politische Gegner die staatlichen Korruptionsbekämpfer auf die Fährte Johanssons geführt haben, um die ungeliebte SLFA-Präsidentin aus dem Weg zu räumen. Im alten Büro von Isha Johansson sitzt jetzt Brima Mazola Kamara, Stellvertreter der vorläufig abgesetzten Präsidentin und seit einigen Monaten Übergangschef der SLFA. Unter seiner Führung wurde plötzlich möglich, was mit Johansson an der Spitze des Verbandes unmöglich war: die Wiedereröffnung der Premier League. Seit diesem Frühjahr wird endlich wieder gespielt. Die neue Regierung hat Geld zur Verfügung gestellt. Spieler und Fans können aufatmen.
It means a lot.
Das bedeutet unglaublich viel für uns. Jetzt muss nur noch das Management in den Clubs funktionieren, damit das Geld auch bei den Spielern ankommt. Sie sind es, die als Erste von der Wiedereröffnung der Liga profitieren sollten.
2026, hofft Kamara, könnte sich Sierra Leone sogar erstmals für die WM qualifizieren. Also Ende gut, alles gut? Leider nicht. Der Machtkampf ist noch nicht zu Ende. Ausgerechnet die FIFA könnte den Streit jetzt in die nächste Runde tragen. Denn der Weltfußballverband hält noch immer an Johansson als Präsidentin fest, hat die Mitgliedschaft der SLFA in der FIFA auf Eis gelegt. Der Grund? Einmischung der Regierung in FIFA-Angelegenheiten. Das entspricht zwar den Statuten des Weltfußballverbandes, wird aber fast nie so angewendet. Und wenn, dann nur in armen Ländern mit wenig Einfluss. Erhebt sich die FIFA hier über die nationale Rechtsprechung und sabotiert den Kampf gegen Korruption? Stellt die FIFA ihre Kandidatin im Kampf um den SLFA-Thron über die Justiz? Korruptionsverdacht nicht so wichtig? Und wenn ja, warum? Auf Presseanfragen des Deutschlandfunks reagiert der Weltfußballverband trotz mehrfacher Nachfragen nicht.
In Sierra Leone spielt die Premier League wieder, wenn auch unter sehr schwierigen Bedingungen, Benjamin Moskowitsch berichtete. Die Marathonläufer beim Ironman dürfen immer entlang des Mainufers rennen. Erstmals führte heute auch die Strecke des Radklassikers von Eschborn nach Frankfurt am Kai entlang, auch zum Vorteil von Pascal Ackermann, dem deutschen Meister, berichtet Mathis Hohm.
In den letzten Jahren bedeutete das Radrennen am 1. Mai viele Favoriten und am Ende gewinnt Alexander Kristoff aus Norwegen. Viermal in Folge, dieses Mal aber nicht.
Die Top-Sprinter haben sich in Position gebracht. Allen voran Pascal Ackermann, der Mann, der mit seinem Team hier große Arbeit geleistet hat. Und er wird auch belohnt. Pascal Ackermann, der deutsche Meister, reißt die Arme nach oben.
Der deutsche Meister holt sich also den ersten Sieg eines deutschen Profis in Frankfurt seit 2011. Ein fantastisches Gefühl.
Ich war einfach nur überglücklich, dass es geklappt hat nach der Arbeit vom Team heute. War fantastisch, wir hatten alles in der Kontrolle. Ich habe vor 2 Wochen einen Anruf gekriegt und dann wurde mir gesagt, der letzte deutsche Meister, der hier gewonnen hat, war Erik Zabel, genau vor 20 Jahren. Und jetzt bist du dran.
Und der letzte deutsche Sieger wäre auch dieses Mal gerne wieder als erster über die Ziellinie gedonnert. Für Lokalmatador John Degenkolb reicht es aber nur zu Platz 2, wobei nur relativ ist.
Am Ende war es leider so, dass ich echt mit richtig krassen Krämpfen zu kämpfen hatte und musste irgendwie voll fighten. Ich habe alles gegeben am Ende, aber ich glaube, ich habe eine ziemlich gute Show abgeliefert und bin happy darüber.
Sagt John Degenkolb, der Zweitplatzierte, hinter Sieger Pascal Ackermann. Dritter wurde übrigens in Frankfurt der Norweger Alexander Kristoff. Unter strengster Geheimhaltung ist der neue Hauptsponsor Ineos beim britischen Top-Radrennstall um den viermaligen Tour de France-Sieger Chris Froome präsentiert worden. Das Chemieunternehmen trat die Nachfolge des Medienunternehmens Sky an, ist aber gerade bei Umweltschützern sehr umstritten. So gab es nur eine Teamvorstellung mit wenigen geladenen Gästen in Linton. Tom Mustroff berichtet.
Ein Landstrich ist in Aufruhr. Ein Landstrich, der eigentlich Radsport liebt. 2014 startete in Yorkshire die Tour de France. Das löste einen regelrechten Boom aus. Menschen, die seit ihrer Kindheit nicht mehr aufs Rad gestiegen waren, entdeckten das Zweirad neu. Viele fahren täglich mit dem Rad zur Arbeit. Auf der Welle der Begeisterung wurde auch 2015 die Tour de Yorkshire aus der Taufe gehoben. Das ist ein Mehretappenrennen durch die Hügellandschaft Mittelenglands. Doch in diesem Jahr ist vieles anders. Anstelle der Klatschpappen gibt es Pfeifen. Vampirmasken mit dem Antlitz des Unternehmers Jim Radcliffe sind im Umlauf. Radcliffe ist Chef des Unternehmens Ineos. Das produziert Plastik und es will Fracking betreiben. Damit der Widerstand dagegen schwindet, hat Ineos den britischen Rennstall Sky übernommen. Aber die Reaktion ist noch wütenderer Protest. Philip Tate, Landbesitzer in Yorkshire.
Me, I'm gonna boo.
Ich werde sie ausbuhen, wenn ich Ineos auf ihrem Rücken sehe. Ich werde auch die anderen Leute ermuntern, das Gleiche zu tun. Es geht nicht gegen die Fahrer, sondern gegen den Sponsor.
Tate ist Fracking-Gegner seit Jahren, engagiert sich in der Koordinierungsgruppe Frack Free United. Die hat 15.000 Masken mit dem Antlitz von Ineos-Besitzer Jim Radcliffe verteilt. Sie sollen bei Protesten am Rande der Tour de Yorkshire, die am Donnerstag beginnt, zum Einsatz kommen. Denn Yorkshire, die Grafschaft, in der das Rennen stattfindet, ist auch eine wichtige Fracking-Zone. Eine toxische Kombination, auch für Hazel Winter, die nur 750 Meter von einem geplanten Fracking-Standort entfernt wohnt.
Yes, they've got the biggest license holder.
Sie haben die meisten Lizenzen in diesem Teil von Yorkshire. Dass sie jetzt für ein Radsport-Event herkommen, hat eine Menge Leute verärgert.
Sagt die Frau aus dem 370-Seelenort Kirby Misperton im Norden Yorkshires. Wenige Kilometer von ihrem Haus entfernt sind schon jetzt die Hinweiszeichen für die Tour of Yorkshire mit Team Ineos angebracht.
I don't know whether a lot of people realize what Ineos.
Ich weiß nicht, ob viele Leute wissen, was Ineos macht. Sie produzieren Plastik und die Küstenorte leiden am Plastik an den Stränden. Und jetzt kommen sie hierher und versuchen, unsere Landschaft zu zerstören. All das ist mit Radsport unvereinbar.
Die Vorstellung des neuen Team Ineos war denn auch von den Protesten überschattet. Teammanager David Brailsford hatte den Ort lange geheim gehalten. Journalisten durften nur auf persönliche Einladung an der Pressekonferenz teilnehmen. Den Ort, den Pub The Fountain Inn in Linton, erfuhren auch sie nur im letzten Moment. Es war eine Geheimoperation, offenbar aus Angst, dass die Fracking-Gegner die Veranstaltung sprengen. Die kündigten für die Tour de Yorkshire tägliche Proteste am Rande der Strecke sowie den Start- und Zielorten an. Sie wollen bei allen Aktionen aber zwischen der Sportveranstaltung und dem Geldgeber von Team Ineos trennen. Das versprach zumindest Steve Mason, Sprecher von Frag Free United.
Wir haben nicht das Rennen im Visier. Ineos ist der Gegner. Das Rennen zeigt die besten Seiten von Yorkshire. Und das wollen wir schützen. Wir wollen nicht, dass irgendjemand das Rennen unterbricht. Keine der Gruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, will das.
Unter den Fracking-Gegnern sind auch zahlreiche Amateurradler. Viele Unterstützer kommen zudem aus der Umweltbewegung, für die das Fahrrad eine energieschonende Art der Mobilität ist. Dass der Chemiekonzern, der Fracking als Kerngeschäft hat, sich ausgerechnet den Radsport als Werbeträger aussuchte, erfüllt viele mit Zorn. Von ihren Idolen erwarten sie eine Distanzierung vom neuen Arbeitgeber. Philip Tate.
They have a choice. They're well paid.
Sie haben doch eine Wahl. Sie sind gut bezahlt. Chris Froome ist reich genug, um in Monaco leben zu können. Er braucht nicht mehr zu arbeiten. Es ist seine Wahl, diese Karriere weiterzuverfolgen. Er kann weiter Rad fahren, aber warum muss er für Ineos fahren? Er kann für jeden anderen fahren.
Cycling for Ineos. He could cycle for anybody.
De facto sind Froome und Kollegen vertraglich gebunden. Aber eine Stellungnahme zu Fracking und zur Position ihres Arbeitgebers erwarten viele Menschen in Yorkshire von den Radsportmillionären. Bisher vergeblich. Sie drückten sich um das Thema. Schon jetzt aber deutet sich an, dass die Rechnung des Sponsors nicht aufgehen könnte. Zu groß ist der Zorn in der Heimat. Mike Davis von Frag Free Leeds.
Ich denke, ich hoffe natürlich, dass es auf sie zurückfallen wird. Sie denken, sie geben etwas Geld aus und kaufen Greenwashing. Ich denke aber, sie geben etwas Geld aus und am Ende sehen sie, dass sie sehr schlechte Publicity gekauft haben.
Der Trubel um den neuen Sponsor des ehemaligen Team Sky könnte sogar noch weitere Auswirkungen haben. Denn in Sachen schlechter Umweltbilanz ist Ineos nicht allein im Radsport. Der Mineralölkonzern Total, selbst bei Fracking in Südamerika beteiligt, sponsert das französische Team Direct Energy. Gegen die Geldgeber des Rennstalls Bahrain Merida gibt es seit langem Vorwürfe wegen Menschenrechtsverletzungen im Lande. Wenn die gleichen Kriterien der Unvereinbarkeit von Sport und Schädigung der Gesellschaft dann auch noch auf den großen Fußballmarkt angewendet würden, dürfte dies eine gewaltige Dynamik auslösen.
Aus Team Sky wurde Team Ineos vorgestellt im kleinsten Kreis, weil es Gegenwind von Umweltschützern gab, Tom Mustroff berichtete. Es ist ein komplexer Fall, einer mit Präzedenzcharakter, eine weitreichende juristische Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs. Der CAS hatte darüber zu befinden, ob die sogenannte Testosteronregel des Leichtathletik-Weltverbandes rechtens ist oder nicht. Die IAAF will damit über bestimmte Strecken einen Grenzwert für körpereigenes Testosteron einführen. Die zweimalige 800-Meter-Olympiasiegerin Caster Semenya, die ja seit 2009 in einer Debatte über Hyperandrogenismus, Intersexualität und vermeintliche Wettbewerbsvorteile im Mittelpunkt steht, hatte gegen diese Regel Einspruch eingelegt, weil sie Athletinnen wie Semenya zwingend, ihren natürlichen, also genetisch bedingt erhöhten Testosteronwert manipulativ zu senken. Der CAS hat den Einspruch der Südafrikanerin heute abgelehnt, berichtet Jan Breuer.
Die drei Richter begründen ihre mehrheitliche Entscheidung damit, dass die Regel zwar diskriminierend sei, aber ein notwendiges, vernünftiges und angemessenes Mittel, um das Ziel des Leichtathletik-Weltverbandes zu erreichen, die Integrität weiblicher Athleten in den fraglichen Wettbewerben aufrechtzuerhalten. So steht es zu lesen in der schriftlichen Mitteilung. Caster Semenya hat sich inzwischen zu diesem Richterspruch geäußert. Auf Twitter schreibt sie, manchmal ist die beste Reaktion, gar nicht zu reagieren. Anders der Internationale Leichtathletikverband. Er zeigt sich erfreut und kündigt an, die neuen Regelungen würden ab dem 8. Mai in Kraft treten. Danach müssen Sportlerinnen, die bei Wettbewerben zwischen 400 Metern und einer Meile starten wollen, einen Testosteronwert von unter 5 Nanomol pro Liter vorweisen. Wer den Wert überschreitet, muss diesen durch Einnahme von Medikamenten unter das Limit senken. Die Einschränkung, durchgehend von einem halben Jahr vor dem Wettkampf, wird aber zunächst ausgesetzt, da die Leichtathletik-WM in Doha bereits in 5 Monaten stattfindet. Die IAAF spricht nun davon, dass Sportlerinnen, die vor oder ab dem 8. Mai den Grenzwert einhalten, startberechtigt sind. Der Leichtathletikverband begründet die Einführung einer Obergrenze mit dem Verweis auf ein Gutachten aus dem Jahr 2017. Bei den Untersuchungen habe man festgestellt, dass vor allem über die mittleren Distanzen Sportlerinnen mit erhöhtem Testosteronwert einen Wettbewerbsvorteil von bis zu 4,5% haben, weil dort das Zusammenspiel von Grundschnelligkeit, Kraft und Ausdauer über Sieg oder Niederlage entscheiden würde. 800 Meter Olympiasiegerin Kasia Semenya hatte in ihrer Karriere den Testosteronwert bereits zeitweise künstlich senken müssen und war daraufhin deutlich langsamer gelaufen. Sie kann nun binnen 30 Tagen Einspruch gegen das Urteil beim Schweizer Bundesgericht einlegen. Auch der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte wäre denkbar.
Der Deutsche Olympische Sportbund erkennt in dieser Urteilsbegründung des KAS, wie schwierig die Entscheidung gewesen sei. Der DOSB erwartet für die Zukunft wohl weitere Verfahren, da das aktuelle Urteil explizit nur für wenige Laufdisziplinen in der Leichtathletik gelte, teilte der DOSB heute mit. Einschränkungen könnte es auch für Hammerwerferinnen und Stabhochspringerinnen demnächst geben. Kasia Semenya steht nach diesem Rückschlag jetzt erst einmal vor einer ungewissen Zukunft als Leistungssportlerin, erfährt aber gerade in ihrer Heimat großen Rückhalt, berichtet Jana Gent aus Südafrika.
Ihr Talent wird immer bleiben. Wir sind Kasia Semenya. Wir stehen hinter dir. So lesen sich die Texte von ganz gewöhnlichen Südafrikanern. Sie zeigen Solidarität auf ganzer Linie mit der erfolgreichen Sportlerin. Sogar der Kasia Semenya-Tag wurde von einigen ausgerufen. Und das, obwohl die Entscheidung eine echte Überraschung war. Auch für Sportwissenschaftler Ross Tucker von der Universität Kapstadt. Ich bin enttäuscht. Ich fühle mit ihr und allen Sportlern, die ähnliche Konditionen haben. Ich dachte, wir hätten deutlich gezeigt, dass die Beweise für die Testosteronregeln nicht ausreichend waren. Ich verstehe einfach nicht, wie das Sportgericht so entscheiden konnte. Ich war sicher, sie würde diesen Fall aufgrund wissenschaftlicher Beweise gewinnen. Ich bin überrascht, dass das nicht so war. Was nun? Das fragen sich viele. Sportjournalist Manfred Södler meint, Kasia Semenya habe jetzt drei Möglichkeiten. Sie hat mehrere Optionen. Sie könnte sagen, jetzt laufe ich halt die 5000 Meter. Dafür müsste sie trainieren und wir wissen nicht, wie gut sie auf der Strecke sein kann. 16 Minuten und 5 Sekunden ist sie schon gerannt, ohne Training. Das spricht für eine Menge Talent. Sie könnte auch aufhören, das glaube ich aber nicht. Und sie könnte zu einem anderen Gericht gehen. Ein höheres Sportgericht gibt es nicht. Aber beispielsweise der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte käme in Frage. Oder aber Kasia Semenya bleibt bei ihren Paradestrecken. 400, 800 und 1500 Meter. Das aber würde eine Behandlung bedeuten, um ihren Hormonlevel niedrig zu halten. Ob sie das tun wird, ist fraglich. Denn das könnte nicht nur gesundheitliche Folgen haben, sondern auf jeden Fall sportliche.
When you take testosterone away from a person, almost invariably that person's performance will get worse.
Wenn man Testosteron bei einem Athleten senkt, dann wird unweigerlich die Leistung schlechter. Testosteron ist ein wichtiges Hormon. Wenn das weniger wird, dann wird auch die Muskelmasse abnehmen. Körperfett nimmt zu. Das Verletzungsrisiko könnte steigen und man bräuchte längere Erholungszeiten nach dem Training. Deshalb wird die Leistung schlechter.
And so that's why there's a prediction that an athlete who lowers their testosterone will get worse.
Eine Studie, die besagt, dass Athletinnen mit höheren Testosteronwerten viel leistungsfähiger sind, ist unter Experten aber umstritten. Der Südafrikanische Leichtathletikverband hat sich noch nicht zu dem Urteil geäußert. Bisher aber hatte er stets uneingeschränkt Kasia Semenya unterstützt.
Zwar diskriminierend für Frauen, aber notwendig für den Sport. Das ist im Grunde das Fazit des heutigen KAS-Entscheids. Und das möchte ich jetzt gerne mit Claudia Wiesemann diskutieren. Sie ist die Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Göttingen und jetzt am Telefon. Guten Abend, Frau Wiesemann.
Guten Abend, Frau Rawohl.
Frau Wiesemann, wie gerecht ist es aus Ihrer Sicht, eine, wie der KAS selbst sagt, diskriminierende Regel einzuführen, um die Integrität des Frauensports zu schützen?
Das Problem ist vermutlich, dass eine Gerechtigkeit für alle nicht erzielbar ist in dieser Situation. Es ist ja, sind ja die Reaktionen der Konkurrentinnen auch durchaus verständlich, die eben nicht mit diesem genetischen Vorteil geboren wurden. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man sagen, die Tatsache, dass Kasia Semenya als Frau aufgewachsen ist, sich ganz selbstverständlich als Frau versteht, sollte eigentlich nicht von Dritten in Frage gestellt werden. Und sie sollte die Möglichkeit erhalten, ihre körperlichen Talente auch so optimal auszunutzen.
Zumal es ja auch immer noch massiv. Oh, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Reden Sie weiter, bitte.
Schon in Ordnung.
Also es gibt ja immer noch massive Zweifel an der auch im Beitrag genannten Studie des Weltverbandes. Die war ja offenbar als einziger wissenschaftlicher Beweis angeführt. Warum sind keine weiteren Untersuchungen von unabhängigen Instanzen ein Ansatz, ein möglicher?
Ja, das war wirklich ein Problem. Diese Studie ist massiv kritisiert worden, von Wissenschaftlern kritisiert worden, die sogar gefordert haben, sie müsse zurückgezogen werden wegen massiver Probleme, auswertungsmethodischer Probleme. Und das ist natürlich schon, es hat schon ein etwas sehr Anrüchiges, wenn ausgerechnet auf diese Daten dann eine so gravierende Entscheidung gestützt wird. Sie haben es im Bericht ja gerade selber gesagt, diese Antiandrogene, also die Mittel, die gegen Testosteron wirken, die sind kein bisschen harmlos. Die haben durchaus gravierende Nebenwirkungen für die betroffene Person. Das kann bis zu Thromboserisiko gehen, Depressionen. Also nicht einfach nur Einschränkungen der sportlichen Leistung, wie es eben gesagt wurde, sondern eben auch massive Auswirkungen auf den ganzen Körper, auf den ganzen Menschen. Und das muss man meines Erachtens doch sehr gut fundieren können, auch sehr gut wissenschaftlich fundieren können, wenn man eine solche Forderung aufstellt.
Sie haben die Risiken gerade angesprochen. Was, wenn die Sportlerin die Medikamente nicht verträgt oder auch einfach nicht einnehmen will? Muss sie denn ihre Karriere jetzt beenden?
Im Augenblick sieht es so aus. Im Augenblick hat der Leichtathletikverband da die entsprechende Rückendeckung des Sportgerichtes. Aber wie Sie im Bericht schon sagten, das ist so ein bisschen eine Lex Casta Semenya, aber es werden sicher noch andere Sportlerinnen kommen. Es ist ja bei keiner Frau, die in diesem Bereich im Wettbewerb mitläuft, also die wahrscheinlich ein intersexuelles Syndrom hat oder man sagt ja auch manchmal Varianten der Geschlechtsentwicklung. Bei keiner dieser Frauen wirkt das Androgen 1:1. Es ist allenfalls immer eine Teilempfänglichkeit für Androgen. Und inwiefern das jetzt für das Individuum tatsächlich eine Relevanz hat, das muss letztendlich in jedem Einzelfall geschaut werden. Ich glaube, am Ende tut sich der Leichtathletikverband keinen Gefallen damit, denn die nächste Sportlerin wird einen nächsten Fall aufrollen. Es werden wieder neue Fragen gestellt und im Grunde wird man wahrscheinlich auf Dauer zu dem Schluss kommen, dass es kein eindeutiges, einzelnes, klares Kriterium gibt, was sagt, das ist jetzt eine Frau und so soll es sein. Und das, und alle, die darüber hinaus Testosteronwerte haben, die müssen sich dann mit einer anderen Kategorie zufrieden geben.
Zumal der Kass selbst ja auch gesagt hat, er stimme den Regelungen theoretisch zu, aber er weist selber schon auf die erwartbaren Probleme bei der praktischen Umsetzung hin.
Genau, und das ist wahrscheinlich noch die klügste Einschätzung, die in diesem Text zu finden ist. Denn so wird es aller Wahrscheinlichkeit nach sein. Und es ist bitter, dass das jetzt durchexerziert wird an einer Person, dessen Revision wir vermutlich in den nächsten 2 bis 3 Jahren wieder sehen werden.
Wie sind denn solche Regelungen, wie sie jetzt getroffen werden, ab dem 8. Mai überhaupt mit den Anti-Doping-Bestimmungen Ihrer Meinung nach vereinbar? Ist das nicht im Grunde eine Art umgekehrtes Doping?
Das erwartet man und hofft man vielleicht sogar von dieser antiandrogenen Wirkung. Es wird sich aber es muss sich noch herausstellen, ob das stimmt. Ich sagte gerade schon, dass in diesem Bereich dieser etwas komplexeren körperlichen Syndrome ist es gar nicht klar, wie stark das Androgen tatsächlich auf diesen Frauenkörper eigentlich wirkt. Und ob Casta Semenya tatsächlich so eine Leistungseinbuße haben wird, ist noch nicht sicher zu sagen. Und tatsächlich hätte sie ja auch im Augenblick noch die Möglichkeit, auf andere Sportarten auszuweichen. Ob sie das machen wird, das kann ich natürlich nicht beurteilen.
Freiwillig sicherlich nicht. Und das ist ja dann auch das Problem der ethischen, moralischen und auch mit den Menschenrechten vereinbaren Aspekte der Selbstbestimmung. Sie haben zu Eingang unseres Gesprächs schon gesagt, dass es kaum eine Lösung geben wird, die diese ganzen Aspekte berücksichtigt, oder?
Ja, letztendlich muss vermutlich zunächst einmal die Vorstellung aufgegeben werden, dass es klare Grenzen gibt, die bestimmen, wer eine Frau ist und wer dann sozusagen aus diesem Bereich als Frau herausfällt. Das haben die Forschungen der letzten Jahrzehnte gezeigt. Wir haben einen Übergangsbereich zwischen Mannsein und Frausein und damit muss sich der Sport auseinandersetzen. Das tut er mittlerweile auch wesentlich besser als noch am Anfang, als Casta Semenya das erste Mal in die öffentliche Presse geriet. Da wurde sie ja sagen, massiv diskriminierend angegangen. Da gibt es jetzt wesentlich mehr Sensibilität in diesem Bereich. Ich glaube letztendlich, wir müssen uns müssen akzeptieren, dass Frauen, die als Frauen geboren sind, als Frauen aufgewachsen sind, eben auch als Frauen im Wettbewerb mitlaufen und mitleisten dürfen, ohne dass jemand anders das Recht bekommt, auf ihren Körper einen Zugriff zu nehmen.
Muss sich da der organisierte Sport der Entwicklung der modernen Gesellschaft, die ja genau in diese Richtung geht, deutlicher und schneller anpassen?
Dass der Sport das nur langsam tut, kann ich gewissermaßen nachvollziehen. Das ist sozusagen diese Idee des Wettbewerbs in diesen zwei großen Gruppen Männer und Frauen, die ist so, im Kern dessen, was wir unter Wettbewerb, auch unter fairem Wettbewerb verstehen. Da muss sich das Denken natürlich deutlich ändern. Auch unsere Vorstellung von dem, was es heißt, Frau zu sein und Mann zu sein, muss sich deutlich ändern. Frauen haben insgesamt ja ihre körperlichen Leistungen im Sport massiv gesteigert im Vergleich zu den Anfängen des Massensports und des Hochleistungssportes. Und das muss uns letztendlich dazu bringen, da unseren Horizont zu erweitern und auch unsere Grenzen durchlässiger zu gestalten.
Vielen Dank für das Gespräch. Claudia Wiesemann, sie ist Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Göttingen. Und mit ihr habe ich über Casta Semenya und die Auswirkungen des heutigen Kass-Urteils gesprochen. Vielen Dank. Und ähnlich wie bei Casta Semenya ranken sich auch Gerüchte um ihre Laufkollegin Francine Niyonsaba aus Burundi. Beide Frauen weisen in Aussehen und Erscheinungsbild maskulin anmutende Züge auf, dominieren außerordentlich stark auf ihren Laufstrecken die Konkurrenz. Viele mutmaßten schon, dass auch Francine Niyonsaba einen natürlich erhöhten Testosteronwert hat. Bestätigt ist dies aber offiziell noch nicht, weiß Linda Staude, die Läuferin porträtiert. On your mark.
Startschuss für die 800 Meter Hallenweltmeisterschaft der Frauen in Portland 2016. Francine Niyonsaba startet schon nach etwa der Hälfte des Rennens durch und lässt alle anderen weit hinter sich. Ein unglaublicher Sieg, schwärmt der Reporter. Francine Niyonsaba gewinnt ihren ersten Weltmeistertitel. Die heute 25-Jährige stammt aus Burundi, einem kleinen Dorf namens Bueru im Osten des Landes. Ich komme aus einer armen Familie, die mir nicht geben konnte, was ich wollte. Ich bin barfuß zur Schule gegangen und selbst ohne Schuhe gerannt, erzählt sie in einem Interview mit dem Olympic Channel. Francine war 13, als sie das Laufen für sich entdeckt hat. Als die Leute mich beim Rennen gesehen haben auf der Straße, haben sie gesagt, Francine ist verrückt. Auf dem Dorf waren sie es nicht gewöhnt, dass Leute laufen, schon gar keine Frauen. Aber von dem verständnislosen Kopfschütteln ihrer Nachbarn hat sie sich nicht beirren lassen. Ihr Ziel, mit dem Sport ihrer Familie zu helfen. Der erste Mensch, der mich inspiriert hat, war meine Mutter. Ich habe gesehen, wie sie jeden Tag ganz früh aufgestanden und aufs Feld gegangen ist, um uns etwas zu essen zu geben. Sie war mein erstes Vorbild, erklärt sie dem burundischen Webfernsehen Akesa. Der Erfolg gibt ihr recht. 2012 holt Francine Niyonsaba ihren ersten Titel. Sie wird Afrikameisterin im 800-Meter-Lauf. Später gewinnt sie Silber bei den Olympischen Spielen in Rio und bei der WM 2017. Der Sport ist mein Leben. Durch den Sport kann ich meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich kann reisen und viele verschiedene Menschen treffen. Ich kann meine Familie unterstützen. Der Sport ist etwas ganz Besonderes in meinem Leben. Ob das so bleibt, steht jetzt in Frage. Francine wird verdächtigt, zu hohe Mengen natürliches Testosteron im Blut zu haben, genau wie ihre größte Rivalin Casta Semenya. Ich weiß, dass die Leute über mich reden, aber das kann man nicht stoppen. Ich mag das sogar, weil es Motivation für mich ist. Gegenüber dem Olympic Channel hat sie sich zum ersten Mal über ihren angeblichen unfairen Wettbewerbsvorteil geäußert. Eine Testosteronregel hält sie für reine Diskriminierung. Ich habe nicht darum gebeten, so geboren zu werden, wie ich bin. Was bin ich? Gott hat mich so geschaffen. Ich liebe mich selbst. Ich werde immer Francine sein und mich nicht ändern. Erfolg beim Laufen kommt nur durch Training, fügt sie hinzu, durch nichts anderes.
I think no one can stop my dream.
Niemand kann mich dazu bringen, meinen Traum aufzugeben. Ich will meine Karriere mit einer Goldmedaille beenden.
I want to retire with the gold medal.
ARD-Korrespondentin Linda Staude war das über die Ausnahmeläuferin Francine Nyonsaba. In München fühlt sich Tennisass Alexander Zverev wohl. Wenn er da auf dem Sandplatz steht, komme sein Selbstbewusstsein wieder, sagte der Turniersieger der letzten beiden Jahre dort. Heute startet Zverev mit einem unproblematischen Zweisatzsieg, berichtet Florian Hecht.
Es dauerte genau eine Stunde und vier Minuten, dann hatte Alexander Zverev Matchball. 4.300 Zuschauer im ausverkauften Center Court begeistert. 7:5 und 6:1 für Zverev gegen Juan Ignacio Londero aus Argentinien.
Das ist ein sehr guter Sandplatzspieler, hat dieses Jahr schon ein Turnier gewonnen. Deswegen bin ich natürlich sehr froh mit dem Auftakt, habe auch, finde ich, gutes Tennis gespielt.
Allerdings nicht konstant gutes Tennis. Im ersten Satz Höhen und Tiefen. Zweimal konnte der Argentinier dem langen Deutschen den Aufschlag abnehmen. Der konterte, holte sich den ersten Satz nach 40 Minuten zur Freude seiner Fans und auch zur Freude seines Vaters, der nach Krankenhausaufenthalt wieder unter den Zuschauern saß.
Ich hatte selber keine Ahnung. Der war dann gestern Abend im Hotel, hat uns das nicht gesagt. Und ist mit dem Zug hierher gekommen und ja, jetzt ist er wieder gesund und ja, alles gut.
Alles gut für Alexander Zverev, dann auch auf der roten Asche im zweiten Satz. Gewohnt gute Schläge plus ein paar Zauberbälle. Damit Zverev drin im Viertelfinale von München, in dem er auf Christian Garin aus Chile treffen wird.
In Deutschland zu spielen macht mir riesen Spaß, immer das Publikum ist immer unglaublich zu mir und vor allem hier in München und ja, ich freue mich auf meine nächsten Matches.
Die SG Flensburg-Handewitt siegt und siegt und siegt. Eigentlich ist dem Tabellenführer der Handball-Bundesliga die Meisterschaft nicht mehr zu nehmen, sagt auch schon die Konkurrenz. Und das zeigte auch wieder das Spiel heute gegen Leipzig. Thomas Kuss.
Es war der nächste wichtige Schritt für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt auf dem Weg zur Titelverteidigung. Der deutsche Meister kam in eigener Halle gegen den SC DHFK Leipzig zu einem 27:21 Erfolg. Allerdings mussten die Flensburger dafür hart arbeiten. Im zweiten Durchgang zur Pause führten sie schon mit 6 Toren. Nach einer guten Vorstellung schmolz dieser Vorsprung aber schnell zusammen. 9 Minuten vor dem Ende sogar bis auf 2 Treffer, weil die Leipziger deutlich besser in der Abwehr agierten. Aber dann zogen die Flensburger nochmal an und gewannen souverän mit 6 Toren Vorsprung. Beste Torschützen waren auf Flensburger Seite der Rechtsaußen Mario Steinhauser, der 7-mal traf. Genauso oft traf auch der Rechtsaußen Patrick Wiesmach auf Leipziger Seite.
Und hier noch 4 Basketballergebnisse von diesem 31. Spieltag. Göttingen verliert 76:82 gegen Ulm. Frankfurt bezwingt 93:88 den mitteldeutschen BC. Braunschweig verliert 86:92 gegen Bonn. Und die Partie zwischen Bremerhaven und Ludwigsburg läuft doch. Außerdem haben die Volleyballerinnen aus Schwerin im Kampf um den 3. deutschen Meistertitel in Folge wieder im Rennen zurückgefunden. Sie gewannen heute gegen Stuttgart mit 3:1. Das war Sport aktuell noch nicht. Das gibt's nachher ab 22:50 Uhr dann auch wieder mit mir am Mikrofon mit Astrid Rawohl.